wir Männer tun gerne etwas, um dann darüber zu reden, wie es uns geht. Was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde, dass wir einfach näher hingucken. Was bedeutet das für die Frau, wenn sie Alleinverdienerin ist? Was bedeutet das für den Mann, wenn der in seiner Vaterschaft ist? Was bedeutet das fürs Kind, dass wir das erforschen und nicht immer gleich ein Urteil draufkleben, das ist so, so oder so.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Neue Männer braucht das Land. Das war mal ein ganz bekannter Song in den 80ern. Und wir könnten vielleicht auch konkretisieren, neue Väter braucht das Land. Wir wollen nämlich reden über die Vater-Kind-Beziehung. Wir wollen reden über die Väter, die unsere neue Zeit so braucht und wie es um die Väter steht. Und das alles tue ich mit dem Männer. Und jetzt sage ich einfach mal Väter-Coach Thorsten Nasall. Schön, Thorsten, dass du wieder mal bei uns bist.
Vielen Dank, Oliver, für die Einladung und die Einleitung.
Beides. Danke, danke. Am Mikrofon begrüßt euch, wie gerade schon gehört, Oliver Geldener. Und dann legen wir gleich mal los, mein lieber Thorsten, wenn wir uns hier schon frisch, fromm, fröhlich, frei in Potsdam treffen. Du machst ja einige tolle Angebote, auch speziell für Väter. Als Männercoach hast du dich jetzt so ein bisschen auf die Väter auch, spezialisiert. Warum eigentlich?
Auch aus einer eigenen intrinsischen Motivation. Als ich Vater geworden bin mit Mitte 20, gab es in meinem Rücken gab's keine Väter, die so ein Ideal für mich hatten. Ich bin irgendwie ohne Vorbild da reingegangen, mit der auch Überzeugung, ich weiß, wie es geht. Warum ich diese Überzeugung hatte, ich weiß, wie es geht, weiß ich nicht. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, wenn ich andere Väter anschaue, da ist so, die empfinde ich als schwach in ihrer Beziehung. Mhm. Und sie warten in einem bestimmten Modus darauf, dass die Frau sagt, wie sie als Väter zu sein haben. Mhm. Was dann natürlich am Ende des Tages in eine Disbalance der Beziehung geführt hat.
Ja, da geht ganz viel kaputt, das stimmt wirklich. Und auch wenn man da mal reinguckt, ne, häufig heißt es immer, es kommt das Kind und dann ist das Beziehungs- und Sexualleben tot und so weiter. Aber das stimmt, das hat auch diese Metaebene, nämlich dass der Mann dann nicht mehr als Mann wahrgenommen wird, weil er ja dann nur noch der Befehlsempfänger ist. Ne?
Und ich glaube, dass da kommen wir an einen Punkt, wo wir Männer oft an so eine Urwunde kommen, weil nachkriegsbedingt sind wir oft von Frauen großgezogen worden. Mhm. Das heißt, Frauen haben uns gesagt, wie wir als Männer zu sein haben. Und wenn wir dann in eine Partnerschaft gehen, da sind wir gefühlt gleichberechtigt. Und dann kommt das Kind hinzu und dann kommen wir in diesen Moment des Befehlsempfängers, was an einer bestimmten Stelle heute, kann ich das sagen, für mich, damals war ich da meilenweit von entfernt, auch an einer bestimmten Stelle richtig ist. Weil ich glaube, ein Stück weit ist es meine Aufgabe als Mann, Vater, dann auch erstmal den Raum aufzumachen für das, was Mutter und Kind brauchen, um da den sicheren Raum zu geben. Und wenn ich damit beschäftigt bin, ich räume die Spülmaschine aus, ich koche Essen, ich gehe einkaufen, dann ist es auch meine Aufgabe, in irgendeiner Form mich damit zu arrangieren. Wenn ich natürlich meine Kränkung, meine Verletzung, meine Wut, meine Einsamkeit oder auch vielleicht meine emotionale Überforderung dann in die Beziehung reinbringe, dann kommt eine Disbalance und dann wird Frau, / Mutter an dieser Stelle immer noch mehr Druck ausüben, weil sie mehr den Fokus aufs Kind hat, berechtigterweise, sinnvollerweise, natürlicherweise.
Ein Stück weit geben wir auch ein bisschen, finde ich, die Kompetenz ab, ne, an die Frau, sobald das Kind auf der Welt ist, weil es einfach so dieses Mutterding, da kann man ja drüber reden, über Geschlechterrollen, wie man will, irgendwo ist das auch sowas, so habe ich zumindest auch erlebt, archaisch ist. Dann haben wir ein Problem damit, das stimmt, kann ich auch selber bestätigen, uns als Vater, also in diese Rolle zu fügen, weil vielleicht auch die Vorbilder nicht so da sind. Wir haben ja als Vorbild dann eigentlich nur den eigenen Vater, vielleicht noch irgendwas im Umfeld, maximal den Großvater. Wenn wir das aber als vielleicht nicht ganz so optimal empfunden haben als Kind, dann sind wir eigentlich im Probiermodus, ne? Während die Frau uns da voraus ist in der Regel und erstmal ganz klar weiß, was zu tun ist.
Ich glaube, es ist auch naturbedingt. Der hat ja schon 9 Monate das Baby unter dem Herzen getragen. Da ist eine ganz andere Bindung. So. Und ich habe den einen oder anderen Klienten irgendwie gehabt, der gesagt hat, weißt du, Thorsten, irgendwie, ich habe gedacht, wenn das Kind dann da ist, dann habe ich sofort eine Bindung, dann liebe ich das Kind und finde es toll, weil alle mir gesagt haben, es ist super. Und ich musste sagen, das erste Kind, das erste Jahr, habe ich gedacht, wer ist dieses Kind? Was macht die da? Und wo ist meine Frau? Wo ist die? Ich habe mich eher mit Neid konfrontiert gefühlt. Ich habe mich eher ausgegrenzt gefühlt. Dafür brauche es von meinem Verständnis erstmal Räume, um darüber zu reden, dass ich mir dessen bewusst bin, dass da jemand gegenüber ist, dem ich das erzählen kann, der erstmal zuhört, vielleicht mir eine Perspektive anbietet oder sagt, ja, kann ich verstehen, war bei mir ähnlich.
Eben, das ist das Prinzip Selbsthilfe, dass man auf Leute trifft, denen es eh nicht geht, weil da gibt es ja so eine Scham. Kaum ein Vater wird das zugeben, erstmal in der Öffentlichkeit, oder? Da sagt man auch, mein Kind, alles ganz toll und super, ne? Und es ist erstmal ganz wichtig, dass man darüber redet, offen und ehrlich, über die Gefühle. Klar, das kannst du nicht vorprogrammieren, ob du das Kind annimmst oder nicht. Ja, also das passiert ja auch bei Frauen. Die eigenes Kind auf die Welt bringen, teilweise gibt es auch Fremde, ne? In der Regel nicht, aber schon und eben auch bei Vätern. Verstehe schon, also du gehst da in eine Lücke, die du für dich als sehr groß ansiehst in unserer Gesellschaft. Und was genau kannst du da machen? Was sind da deine Ansätze?
Also erstmal biete ich Raum an, um da zu sein, ohne jetzt irgendein Memo zu haben, du musst jetzt wieder einen Auftrag haben, du musst dieses, jenes, welches machen, sondern ich biete erstmal Raum an für Begegnungen, um erstmal Vertrauen aufzubauen. Ne? Mhm. Weil erstmal ist es für viele ja so von, okay, was passiert hier? Kommt mir jetzt wieder jemand, der mir sagt, ich muss so, so oder so sein? Mhm. Oder wie kann ich auch bei anderen zugucken, wie sie das machen? Wo kann ich eine Inspiration holen? Wo finde ich Verbindung? So. Und an manchen Stellen erlebe ich auch, das war für mich total überraschend, auch wenn es auf einer bestimmten Form logisch ist, wozu braucht es extra Räume für Väter? Da gab es auch den einen oder anderen Diskurs, den ich darüber geführt habe, oder auch Anfeindungen, die ich erlebt habe von, ah, jetzt müsst ihr wieder patriarchale Strukturen leben von uns über die Frauen, über die Mütter auslassen. Und das ist mir völlig fern, darum geht es ja gar nicht, sondern eher darüber zu reden, hey, wie geht's mir denn? Mhm. Weil eins, das mir irgendwann auch mal noch ein Stück weit bewusster geworden ist, wir kennen alle dieses wundervolle Bild mit dem Storch und dem Baby und die Windel, in der das Baby gebracht wird, ist unsere eigene Sozialisation. Mhm. So, und die, wenn, was du vorhin ja auch gesagt hast, wenn wir keine Role Models hatten, haben wir ja primär trotzdem in dieser Vaterschaft, bringen wir den eigenen Scheiß mit, der ist ja dabei.
Das stimmt.
Und das kommt ganz ungefiltert in Situationen heraus, dann agiere ich und denke, oh Gott, so will ich ja nie sein.
Mhm. Ja.
Und viele erlebe ich auch, die so eine Vorstellung haben, wie sie ausgezogen sind, so will ich nicht sein. Aber auf der anderen Seite, wie will ich denn als Vater sein, ist ganz wenig bis gar nicht. So, und wenn ich diese Frage in den Raum stelle, jetzt zum Beispiel in einem Vätertreff, ist erstmal oft das große Schweigen.
Mhm. Ja, so. Genau, man rutscht sogar in die Rolle des Vaters, die man irgendwie intuitiv noch so kennt, obwohl man die abgelehnt hat. Und dann merkt man, wenn man die Selbstreflexion hat, haben ja auch nicht alle, dass man merkt, oh, jetzt agiere ich ja genauso, wie ich eigentlich nie agieren wollte. Aber in dieser Situation, weil es eine Stresssituation war, bin ich automatisch da reingerutscht. Ne? Da ist ja Selbstreflexion schon mal ein bisschen Anfang. Wie kann man denn Vaterrolle erlernen?
Eins, was ich in meiner eigenen Vaterschaft jetzt auch nicht irgendwie mich mit Ruhm bekleckert habe, ist einmal mich auch damit auseinandersetzen. Mehr, was weiß ich, heute kann man sich Bücher dazu kaufen, kann man in Gruppen gehen, kann man Podcast hören. So aus meiner Perspektive mich auch mit anderen Vätern verbinden. Ich glaube, dass es ab einem bestimmten Punkt vergiftet die Beziehung erstmal. Wenn wir dann immer in diese Disbalance kommen, Frau, Schrägstrich Mutter, sagt mir, wie ich als Mann, Schrägstrich Vater zu sein habe, sondern dass ich eher Räume suche, mich inspirieren lasse, wie machen andere das, um darüber zu reden, um idealerweise auch mit diesen neuen Erfahrungen über mich eine neue Handlung oder eine neue Idee mit in die Elternschaft reinzubringen.
Also die Impulse hole ich mir von anderen Männern. Das ist ja das Prinzip.
Aus meiner Perspektive, weil da ist diese Urwunde nicht von der Mütterlichkeit manipuliert, verletzt, bevormundet zu werden, sondern wir sitzen hier erstmal alle im gleichen Boot. Was verbindet uns? Wir sind Väter. Mhm. Und haben die gleichen Themen. Wie gehe ich mit meinem Sohn um? Wie gehe ich mit meiner Tochter um? Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Trotz um? So an dieser Stelle. Um dann auch ein Stück weit hinzugucken, wie wurde ich denn sozialisiert?
Könntest du so ein Ideal formulieren, wo du sagen würdest, das wäre eigentlich so das Beste, wenn der Mann zumindest diese Punkte erreicht? Das ist ja immer individuell verschieden. Gibt es da sowas? Da könnte man sich auch dran orientieren zum Beispiel.
Also für mich ist so in meiner eigenen Männlichkeit, in meinem eigenen Partnersein, Vatersein, so eine emotionale Autonomie zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie merke, hey, ich bin gerade aus dem Häuschen, so, also wirklich aus dem Haus, ich agiere unterbewusst, dass ich das entweder mir sagen lasse von, hey, was ist da gerade los, oder ich kriege hinterher in mir mit, oh, da hat jemand anders mit mir gesprochen, und kann auch dahin gehen und sagen, hey, es tut mir leid. da war ich so und so und so, so in irgendeiner Form meinen Weg zu finden, wie ich da meine eigene emotionale Autonomie wiederentwickeln kann, weil ich bin ja Raumhalter, ich Raumbegleiter für mein Kind in meiner Vaterschaft. So, und aus meiner Perspektive muss es so klar wie möglich sein, ich bin der Erwachsene, ich bin dein Raumbegleiter. Ich gebe dir das Vorbild, so gut ich das hier und heute sein kann, dass sich das im Laufe der Zeit natürlich verändert, was ich heute für richtig finde. Kann sein, dass ich sie in 2 Tagen denke, das ging auch besser.
So. Ja, also viele in unserer heutigen Zeit, finde ich, haben Probleme mit Autorität. Also sowohl empfangen wie auch selber auch autoritär sein, was man ja ein Stück weit in der Erziehung muss. Und ich sehe immer wieder, es gibt die Neigung in der heutigen Zeit natürlich, dass man eher der Kumpel und der Freund des Kindes ist und nicht der Vater, weil es natürlich bequem ist. Und, aber auf der anderen Seite merkt man die negativen Auswirkungen, dass man dann auch nicht ernst genommen wird. Ne? Wie kann man da die Balance hinkriegen? Denn wir wollen ja jetzt auch nicht mehr die Väter aus dem Kaiserreich sein. Ja, die waren unnahbar und streng.
Oh, da sprichst du aber große Sachen an. Wenn man jetzt zum Beispiel so Sachen wie Prinzessin Lillifee anguckt oder manche neue Verfilmungen von Disney, da sind die kleinen Kinder, die sind schon Prinzen und Prinzessinnen.
Ja.
Das halte ich für ein Spiel, völlig für ein Okay, aber dass sie als generelles so behandelt werden, halte ich für gefährlich. Ich kann nicht der Freund meines Kindes sein. Der wird mir irgendwann auf der Nase rumtanzen.
Ist ja häufig schon so. Guck dich mal um den Cafés oder so, ja. Also wie kann man das aber hinkriegen? Weil ich sage, wir wollen ja eigentlich alle nicht mehr, glaube ich, kann ich schon general sprechen, jetzt nicht mehr der strenge Vater. Früher war es ja so, da hat man die ja noch gesiezt, ja, vor 100 Jahren. Ich meine, da hattest du gar keine emotionale Nähe so. Und das will man ja auch nicht. Man will ja als Vater auch mal auf die Knie gehen und Lego bauen oder sowas. Ja, ist ja auch okay. Aber wie kriege ich die Balance hin? Also Respektsperson und trotzdem auch mal spielen.
Ich glaube, da gibt es nicht den Masterplan. So, erstmal fällt mir dazu ein, in Mary Poppins gibt es die Situation, dass die Frau sagt, sie geht auf antifeministische Demonstrationen und der Vater, also die Kinder siezen den Vater und müssen ihm noch gute Nacht sagen. Vielleicht sind wir heute in einer Zeit, wo wir das ganz anders haben müssen, um dann wieder in ein paar Jahren in der nächsten Generation in Balance zu kommen, weil wir merken, von das hat so nicht funktioniert.
Das Gegengift, quasi als Gegenextrem und in die Mitte wäre dann immer das Richtige.
Genau, dass wir uns als Gesellschaft dorthin entwickeln müssen und dass das jetzt gerade einfach der Zeitgeist ist, dass wir das so erleben. So. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du genannt hast, ist so Macht, Autorität, das bedeutet mir im Umkehrschluss aber auch dessen Bewusstsein. Ich habe eine Macht, ich habe eine Autorität und ich kenne das von mir, dass es für mich eine Zeit lang ein schwieriges Thema war, weil ich Angst hatte, aus der Macht, aus der Autorität heraus, wie ich sie erlebt habe, zu verletzen, zu missbrauchen, zu manipulieren. Das heißt, ich habe einen bestimmten Teil nicht gelebt, weil ich Angst hatte, die Dunkelheit kommt hier und regiert mein Kind oder mein Handeln. Also habe ich irgendwie auch Freiraum gelassen, der dann zu den Konsequenzen geführt hat, zum Beispiel Schwierigkeiten, Konflikte auszuhalten, zu durchleben. Ja. Und das empfinde ich heute auch oft schwierig, dass keine wirklichen Konflikte eingegangen werden und auch ausgehalten werden. Und du schreist jetzt, du regst dich jetzt auf, du heulst, okay.
Ja, das ist so dieser Konsens, ne? So diese Harmoniesüchtigkeit zum Beispiel, das ist ja auch nicht gut. Also dass man immer Konflikten ein bisschen aus dem Weg geht, das ist jetzt ein großes gesellschaftliches Thema, könnten wir jetzt auch noch drüber reden, machen wir jetzt nicht, ne? Dass man gewisse, auch das führt dann hin bis zu gewisse Meinungen gar nicht mehr, Diskurs verengen, nur um jemanden zu verletzen und so weiter und so fort. Diese Harmoniesucht bringt ja auch nichts.
Man könnte auch ganz provokant soweit einhergehen und sagen, wenn ich den Konflikt vermeide, dann nehme ich meinem Kind ja auch die Option, sich persönlich zu entwickeln. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Verbindung zu meinem Kind eingegangen, sondern ich habe eigentlich den eigenen Konflikt in mir vermieden. Das heißt, ich manipuliere mein Kind am Ende des Tages.
Das
kann man ganz genau anschauen und wie tiefer erforschen. So. Und dann ist ja so dieser Moment von auch dieses Thema Handys, wie wir es heute erleben, dass Dreijährige, Zweijährige im Kinderwagen sitzen, nach vorne gucken, das Handy in den Händen halten. Ich bin oft einfach massiv sprachlos, kann gar nichts dazu sagen.
Da,
wir werden eine bindungslose Gesellschaft oder eine bindungslosere Generation mit in die Welt begleiten. Und von daher kann mein Einsatz, so ist es, wie ich es für mich herausgefunden habe, wie es für mich funktioniert, so gut wie möglich autonom in meiner Emotionalität zu sein, zu merken, hier bin ich zu Hause, hier bin ich nicht zu Hause und eine Balance zu kreieren und das anzubieten. Ob du das dann nimmst oder jemand anders dann nimmt, Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Verantwortung. Ich kann niemanden retten. Ich kann dir etwas anbieten, was für mich funktioniert hat. Oder ich könnte dir vielleicht was anbieten, wo du vielleicht für dich in deiner Situation etwas bekommst, was für dich hilfreich ist. Zum Beispiel so rechtliche Beratung ist nicht mein Business, kann ich nicht. Interessiert mich auch nur sehr am Rande, aber emotionale Begleitung kann ich gut geben, auch aus eigener Erfahrung, von der Geschichte, wo ich komme und auch aus meiner eigenen Vaterschaft.
Ja, aber da hast du eben auch was ganz, ganz Großes gesagt, dass man dann dem Kind wirklich Schaden zufügt, indem man eben auch im Grunde nur seinen eigenen Konflikt vermeidet. Und das ist häufig, finde ich, Schwäche, auch Angst natürlich auch mal vor anderen Positionen, aber auch ein ganz großes Stück Bequemlichkeit erstmal. Ne? Also man macht so eine Decke drüber und muss sich nicht drum kümmern. Wie wenn man Zimmer nicht aufräumen will, macht man eine Tür zu. Ja, okay, ist erstmal aufgeräumt, aber nicht wirklich. Ne?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ich würde gerne nochmal auf das andere eingehen, warum in unserer heutigen Zeit die Väter häufig, also es betrifft jetzt auch das ganze Männerbild, das wäre eher als schwach wahrscheinlich, jetzt so würde man aus späterer Perspektive auf uns schauen, unsicher, der Mann, ne, ein bisschen in der Postmoderne, weiß nicht um seine Rolle und hat Probleme, Autorität auszuüben. Teilweise, weil er, wie du es selber gesagt hast, an einem Beispiel, nicht verletzen möchte und teilweise, weil er vielleicht auch selber nicht weiß, wie er sie genau tun will. Also wir sind eben da auch so unsicher in unserer heutigen Zeit. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel, zu einer natürlichen Autorität zu kommen, weil früher war es so, dass die Autorität begründete auf Angst. Also man hat sich da auch, finde ich, leicht gemacht. Man war sehr streng, also bis hin zu Prügelei. Das macht man ja nur, um dem Kind gleich klarzumachen, wenn du auch nur einmal aufbegehrst, ne, zack, dann gibt's wieder eine. Also mach, was ich dir sage als dein Vater. Zack, ist eine Distanz, ist erstmal bequem. Kind folgt. Hat einen Dachschaden, ne? Vielleicht, aber erstmal bis zur Pubertät hast du deine Ruhe. Ich finde, die Königsdisziplin wäre ja, in Liebe verbunden mit dem Kind trotzdem eine Autorität auszuüben. Die meiner Wahrnehmung auch die Kinder auch akzeptieren.
Aber das ist ja auch schon mal eine spannende Diskurs, mich herauszufinden. Liebe kann auch Autorität sein. Liebe kann auch Grenzen setzen. Ja. Liebe kann aufmachen, Raum aufmachen. Und Liebe kann aber auch Grenzen setzen.
In Liebe, dann akzeptiert das Kind, das fragt meine Meinung.
Ne? Und da kommt von meinem Verständnis noch etwas hinzu, wie kommuniziere ich mit mir selber? Das, was ich vorhin mit dieser Windel gesagt habe. Was für eine Sozialisation habe ich bewusst, unterbewusst übernommen? Und das kann ich mir als großes Geschenk in meiner Elternschaft angucken. Und ich glaube, dass wir am Ende seelisch immer wieder in der Lage sind, an den Punkt kommen, dass ich mir das genau angucken kann aus der Sozialisation, aus der ich komme, was meine Seele gerade verantworten kann, dass ich in die Elternschaft reinbringen kann, dass ich das integrieren kann.
So. Im Grunde spiegelt ja das Verhalten, wie ich in meiner Familie dann in dem Fall eben als Vater agiere, in einem Familienverbund, ja, spiegelt eigentlich immer auch, wie ich mit mir selber umgehe, oder?
Ja, unterschreibe ich, aber und es gibt eins, aber das ist eher noch so ein inneres Forschungsbild für mich. Was bedeutet das in so transgenerativen Übertragungen? Ich weiß zum Beispiel, es gab eine Phase, da habe ich massiv auf diese Fliegeralarm reagiert. In meiner Schule gab es wie Mitte der 80er, hatten wir noch einmal im Monat oder so, hatten wir diese Fliegeralarm. Mein Urgroßvater aus der Nachkriegszeit, für den war das immer, die Russen kommen. Mhm. Und mein Körper hat aus irgendwelchen Geschichten, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es auch nicht erklären, darauf reagiert. Mhm. Es gab immer so einen Moment von Zusammenzucken, der Blick an den Himmel, ich muss mich verstecken, ich muss mich beschützen. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Aber es bringt in mir so die Frage auf, was bedeutet das oder gibt es das? Und wenn ja, wie wirkt sich das im Einzelnen aus? Also ich glaube, ein Stück weit ist schon ein Kind mein Produkt an einer bestimmten Form oder ich bin das Produkt meiner Eltern oder meiner Sozialisation und so in jeder Genpool, wie wir ja am Ende des Tages sind, bringt auch was Eigenes mit. So, und wie weit das jetzt mitgeprägt ist, I don't know.
Genau, damit meinst du jetzt sowas wie die väterliche Linie zum Beispiel? Ne?
Zum Beispiel.
Und dass da Erfahrung, Schmerz, Ängste, alles mögliche abgespeichert ist, die wir dann ungewollt als Kind mitkriegen erstmal. Als Rucksack, den man mit uns rumschleppt.
Ja.
Klar, das ist auch nochmal ein eigenes, sehr großes Thema, dass man da nachschaut. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken, also meiner Meinung nach wäre ja das so, dass man es schafft, ne, in Liebe verbunden mit dem Kind. Wir bleiben jetzt ja erstmal bei der Vater-Kind-Beziehung und trotzdem die Vaterrolle annehmen, weil es ist ja so, dass die, gibt's ja genug Studien. Ich meine, da, wo der Vater ausscheidet, weil er entweder nicht da ist oder weil er diese Rolle nicht annehmen kann, wie auch immer, dann suchen die sich andere Autoritäten und dann landen die ja häufig in irgendwelchen, wissen wir ja alle, extremen Situationen, Verbänden, Extremismus, suchen sich Vaterfiguren oder flüchten in die Religion, weil das natürliche Bedürfnis ist ja nach einer Führerschaft dann schon.
Definitiv. Und ich glaube, das braucht es auch. Es braucht es braucht Männer, Onkels, Väter, ja, so, die Role Models sind. Ich glaube nicht, dass unsere Kinder mit allem zu uns kommen. Vielleicht am Ende des Lebens haben sie uns alles erzählt, was sie so gemacht haben in ihrem Leben. Aber unterwegs braucht es immer wieder andere Ansprechpartner. Braucht es ganz wichtige irgendwie Begleiter in irgendeiner Form, Mentoren. So, aber eins, was ich gerne noch sagen möchte zu dem, was du gerade gesagt hast, ist es aber auch eine Diskrepanz, dass manchmal auch gesellschaftlich bedingt Mütter meinen oder in der Gesellschaft ein Bild herrscht, Mütter sind der bessere Elternteil. Und wenn ich als Vater versuche, in meiner Art und Weise meine Vaterschaft zu übernehmen, die Verantwortlichkeit, und ich werde immer wieder abgewertet, bewertet, ausgegrenzt, das musst du so machen, so machen, so machen, dann gehst irgendwann, kommt dieser Moment von, egal wie ich es mache, es ist nicht richtig, also lasse ich es ja. Dass das natürlich irgendwie die Beziehung noch mal weiter untergeht, steht man auf einem anderen Blatt so. Aber auch da ist ein Moment in meiner Wahrnehmung so, dass wir als Gesellschaft nicht im Diskurs sind, dass wir nicht wirklich im Austausch sind. Wir befinden uns in einer Neuorientierung.
Ja.
So, was bedeutet das Elternzeit? Was bedeutet das fürs Kind, wenn der Vater ab dem dritten Monat für die nächsten 6 bis 8 Monate die Elternzeit übernimmt? Was bedeutet das? Ohne zu sagen, das ist gut oder schlecht, aber erstmal, was bedeutet das? Was bedeutet das für ihn? Was bedeutet das auf die Beziehung für das Kind? Was bedeutet es auch für die Mutter, wenn die sagt, hey, mein Mann ist zu Hause?
Genau, und sie ist der Verdiener quasi.
Zum Beispiel.
Das hat es dann umgedreht. Wie sind da deine Erfahrungen?
Da kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen, weil ich da wenig Expertise zu habe. Ich kann mich an einen Vater erinnern, der vor 4 Jahren ungefähr in ein Angebot gekommen ist. Ich glaube, er war am dritten Tag in seiner Elternzeit. So von, boah, Thorsten, ist super, dass du da bist. So, ich bin den dritten Tag mit meinem Sohn alleine. Ich denke, ich müsste es, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich machen soll. So, und der ist seit 3, 4 Jahren ungefähr in meinem Bubble, nimmt an dem einen oder anderen Angebot teil und hat vor kurzem im Väterkreis auf die Frage geantwortet von, warst du vorbereitet? Wirklich, also wirklich slapstick, sich so ganz lässig hingesetzt von, ich wusste, wie es geht. Und dann herzlich gelacht und wisst ihr was? Ich wusste es nicht. Ich dachte es, ich bin es, aber ich bin es nicht. Mhm. Und was für mich der total berührende Moment war, er war ganz friedlich mit sich. Er hat herausgefunden, also er war nicht mehr in Anklage, Vorwurf, in Beschämung und sondern von, hey, das habe ich in der Zeit über mich herausgefunden. So, was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde, dass wir einfach näher hingucken. Was bedeutet das für die Frau, wenn sie Alleinverdienerin ist? Was bedeutet das für den Mann, wenn der in seiner Vaterschaft ist? Was bedeutet das fürs Kind, dass wir das erforschen und nicht immer gleich ein Urteil draufkleben, das ist so, so oder so richtig, genau, oder das muss so und so, so gemacht werden, sondern okay, wir bewegen uns auf etwas Neues, weil diese Form von Dorf, die Kinder erziehen, haben wir nicht mehr. Wir bewegen uns in einer neuen Form und da müssen wir forschen. Aber wenn ich das immer verurteile, das ist richtig und das ist falsch, dann wird es schwierig, das wirklich zu erforschen. Das führt eher zu dem, sagen wir mal, schwachen, nicht präsenten Vaterbild, was wir haben. Und am Ende, von meiner Denkweise, werden wir noch mehr Trennungskinder haben.
Die Tendenz ist sowieso aus verschiedenen Gründen, ne? Also wir leben in einer narzisstischen, einer sehr egoistischen Gesellschaft, ne? Also früher blieb man zusammen auch häufig, muss man sagen, aus ökonomischen Gründen. Ne? Das hat Ehen stabilisiert. Manchmal hat man sich auch gefunden wieder. Heute ist es so, beide verdienen. Man kann sich immer trennen. Ne? Dann wird das eben aufgelöst. Die gemeinsame Wohnung, jeder sucht sich eine Single-Wohnung. Es geht eben weiter. Ne?
Das habe ich auch gedacht und habe jetzt in letzter Zeit in meinem Väterkreis immer wieder mitbekommen, also jetzt vor 2 oder 3 Monaten war es so, dass 60% der Männer, die da waren, die waren getrennt, aber zusammen im Haushalt leben, weil es nicht das Geld da war für eine zweite Wohnung.
Klar, in großen Städten wie Berlin ist das natürlich das Riesenthema. Also das wiederum stabilisiert dann auch wiederum plötzlich wieder möglicherweise Beziehungen. Aber was das mit den Kindern macht, muss man dann auch alles noch sehen. Ne? Aber wir leben trotzdem sind sie ja getrennt. Ich meine, das ist wirklich der Trend der Zeit. Ja? Und dann gehen wir ins Internet und dann hast du wie im Katalog schon wieder die nächsten potenziellen Partner. Ne? Das ist alles auch sicherlich keine so schöne Zeit, aber die ist eben so. Aber was du sagst, wir sind eben jetzt in einer Neubewertung der Geschlechterrollen, hat ja damit zu tun, dass natürlich, und das ist ja auch gut so, das alte Bürgerliche, was natürlich ein patriarchalisches Modell irgendwo war, ja, wenn man mal überlegt, noch vor 50 Jahren oder so mussten in Westdeutschland zumindest die Frauen ihren Ehemann fragen, ob sie arbeiten dürfen. Das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? War die DDR damals schon weiter. Das alles wird jetzt ja langsam sukzessive erst überwunden in diesen westlichen Industriegesellschaften. Und da gleichen wir uns jetzt an. Allerdings diese Angleichung meiner Beobachtung nach, ich weiß, es kann auch ein Shitstorm kommen, führt auch dazu, dass teilweise mit voller Freude erstmal die Männlichkeit komplett zerstört wird. Ja, und wahrscheinlich hast du genau mit diesen zertrümmerten Männerseelen dann ja auch zu tun teilweise, die dann nicht mehr wissen, darf ich jetzt noch Mann sein, ja? Ist Mann noch gut? Ist Mann potenziell böse oder so?
Was ganz spannend ist, dass ich oft mitbekomme, wenn ich die Väter anspreche, wie ist denn deine Vaterbeziehung? Großes Schweigen oder total schlecht oder nicht vorhanden. Also dass da immer, dass da gleich eine Wunde ist, sodass sie allein in der Beziehung stehen. Ja. So, und dann so eine tiefe Unsicherheit haben, aber sich dann identifizieren über Arbeit, dieses alles Exemplarische, darüber eine Identifikation, Zugehörigkeit fühlen und erstmal in die große Krise kommen, wenn die Frau sagt so, it is enough. So, ich habe keine Lust, das zweite, dritte oder vierte Kind am Tisch zu haben. Mhm. Was natürlich aus ihrer Perspektive richtig ist, wenn ich das als Mann gehört habe, ich habe das ja auch gehört, Gott, war ich wie wütend, war ich verletzt und gekränkt in meinem Ego, in meinem, so heute muss ich sagen, ja, ich weiß, wovon du geredet hast. Ich habe dafür Verständnis und ich war blind auf dem Auge oder ich war blind auf den Augen. Von daher braucht es von meiner Perspektive mehrere Räume, wo man das erforschen kann, wo man herausfinden kann, wo finde ich eine inspirierte Männlichkeit, inspirierende irgendwie Väterlichkeit, welche irgendwie Richtung verfolge ich mal, finde heraus, was funktioniert für mich. So. Und wie schaffe ich auch Raum für die Beziehung für mein Kind zu entwickeln? Es ist ja ganz anders. Wir hatten das ja vorhin im Vorgespräch auch, dass wenn ich als Vater mit meinem Kind alleine bin, dann ist es ja ganz anders. Dann ist die Bindung ganz anders, als wenn die Mutter dabei ist. So, ne? Mhm. Ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach anders. So. Und darüber können wir dann lernen, unsere Bindung mit dem Kind zu hegen, zu pflegen und auch Kinder lernen, dass bei der Mama gibt es andere Regeln als beim Papa. Punkt.
Ja, man sollte sich schon auf die Grundlinien einigen, weil das ist immer nicht gut für die Kinder, wenn sie merken, da ist ein Freiraum oder da nicht. Aber natürlich, würdest du auch sagen, der männliche Erziehungseinfluss auf das Kind ist einfach ein anderer als der weibliche?
Definitiv. Ich kann mich erinnern, dass mein Sohn irgendwann mal gesagt hat, ich hätte mir gerne mehr klare Grenzen gewünscht. Mhm. Das hat mich erstmal getroffen, wo ich dachte, oh ja, ich habe es doch gut gemacht. Heute mit ein paar Jahren Abstand kann ich verstehen, was er gemeint hat, weil da kommt wieder dieser Aspekt von, ich habe mich nicht getraut, autoritär zu sein, eine klare Kante, Grenzen aufzusetzen, weil ich die oft so verletzend, beschämend, manipulativ empfunden habe. So. Und ich dachte, ich mache es halt auf der anderen Seite, mache ich es halt besser, dass ich dann das irgendwie damit ein schwaches Bild ein Stück weit vorgelebt habe, kann ich heute rückwirkend sagen, ja, hast du recht.
So. Ist auch mein Eindruck, dass die Kinder wünschen sich durchaus auch diese väterliche, die etwas anders, nicht, dass Mütter keine Grenzen setzen, aber die väterliche Grenze wird anders vielleicht wahrgenommen oder so. Ne? Und auch die Rolle ist schon eine andere, auch wenn man genauso Milchreis kocht und alles mögen, die Windeln wechselt, also der Mann wird ja trotzdem vom Kind anders wahrgenommen. Ne? Also das ist schon wichtig. Aber die Grundlage ist halt die Männlichkeit. Also insofern, wenn man da tiefer geht, der Vater ist nun mal ein Mann, muss man daran arbeiten, oder?
Ja, also es ist ja auch so, rein hormonell gesehen, ich rieche anders oder wir als Männer riechen anders, wir haben eine andere Stimme, wir haben einen anderen Gang, wir sind muskulär anders gebaut, wir haben einfach mehr muskuläre Masse, das heißt, wir haben ein ganz anderes Standing da. Das ist nicht gut oder schlecht, also das erlebe ich auch in diesen Väterangeboten immer wieder, wir sind ein Stück weit wilder mit den Kindern. Und die genießen das. Die genießen das, dass das einfach mal laut sein kann. Und es kann mal wild sein. Und dann mal das Flugzeug machen und drehen und schreien und kreischen. Und wenn ich dem Raum gebe, dann ist auch die Erlaubnis da. Dann konnte ich kurz wild, laut und irgendwie aus dem Häuschen sein. Und dann kann ich mich wieder regulieren. Dann sind die Kinder auch in der Lage, wieder zu spielen. Gerade die Jungs. Die brauchen ganz oft, ich habe ein paar, die sind erstmal, wenn die kommen, Bobbycar laut, wild, wenn die das 5 Minuten gemacht haben, dann sind die reguliert. Dann können wir Klötzchen bauen, dann können wir kuscheln, dann können wir ein Buch lesen. So. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was eher aus der männlichen Energie herauskommt. Dieses wirklich laut sein, sich zu reiben, sich zu rangeln.
Ja, genau.
So. Und das ist nicht gut oder nicht besser oder schlechter als bei der Frau, sondern es ist einfach ein anderes.
Ist
und
anders,
anders. Und ich glaube nicht, dass wir uns als Gesellschaften Gefallen tun, wenn wir versuchen, das anzugleichen, sondern zu sehen, hey, du als Mutter machst das so. Du machst das wunderbar. Ich als Vater mache das so und ich mache das auch wunderbar. Und manchmal kann es sein, wenn ich darüber gucke auf die Seite der Mutter, würde ich anders machen und umgekehrt. Aber nicht zu sagen, meint es besser oder schlechter. Ede. Dass wir da an dieser Stelle in so einen Diskurs und einen Kampf kommen, das halte ich für sehr gefährlich.
Ist auch nicht gut, sollte man es auch nicht reintreiben oder reinhetzen lassen. Ich denke, die Natur braucht halt beides oder die gesunde Gesellschaft braucht beides. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass man sich komplett neutralisiert, sondern das Weibliche und das Männliche. Natürlich sollte keine Seite dominieren und da ist halt das Problem, dass wir halt Jahrtausende des Patriarchats durchaus haben, weil es bequem für uns war. Ne? Und dass das jetzt sich angleicht, ist klar. Und auch gut so. Und dass es da natürlich zu Verwerfungen kommt, dass es zu extremisieren auf der anderen Seite auch. Und jetzt, so verstehe ich auch deine Rolle, geht es ja darum, beides wieder irgendwo in eine natürliche Ordnung zu bringen. Oder? Denn das davor war ja auch eine Unordnung, ein Stück weit. Ja? Da hatte jede zwar seine Rollen, aber sie waren nicht ganz gesund austariert. Jetzt müsste man auf gleichberechtigter Ebene, finde ich, zu einem neuen Ausgleich, wie auch immer, kommen. Zu dem eigentlich Gedachten wahrscheinlich.
Das ist auch alles herauszufinden. Ne? Wir können ja jetzt nur irgendwie an dem Punkt losgehen in die Reise von so haben wir es früher gemacht und heute denken wir in die Zukunft könnte es so und so so sein. So. Auch das wissen wir am Ende des Tages nicht so.
Nee, klar.
Und was ich aber auch erlebt habe, ist, dass dann Familien, die sich dafür entschieden haben, er geht arbeiten, er ist der Verdiener und sie ist zu Hause, dass auch die dort irgendwie Beschämung, Übergriffigkeit erlebt haben von, ja, aber das wirst du doch, ist ja schlecht, du kannst ja nicht zu Hause bleiben. Also da hat ja jeder zu jedem eine Meinung und die muss dann auch immer irgendwie ungefiltert irgendwie repräsentiert werden und geht dann davon aus von, ich weiß, wie es richtig ist. Und das finde ich
Und anmaßend.
Also anmaßend, danke, ist das richtige Wort.
Nee, ich finde, genau. Es geht um Freiwilligkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, ich bin lieber gerne zu Hause, nennen wir es mal Hausfrau, ach, also was für ein böses Wort. Wenn sie es freiwillig macht, ist das völlig in Ordnung. Und weil sie nicht arbeiten möchte oder kann oder wie auch immer. Und wenn sie aber arbeiten möchte, dann geht sie arbeiten. Das heißt, so, das muss möglich sein. Und dann auf der Basis kann man das komplett organisieren, meiner Ansicht nach.
Ich habe auch einen Kollegen, der auch in Berlin irgendwie so Väterarbeit anbietet, der hat auch gesagt, vor dem Baby war so, ja, ich bleibe eher zu Hause, sie geht arbeiten. Und in dem Moment, wo das Baby da war, war völlig klar, ich bin total in Mutterschaft. Mhm. Du musst arbeiten gehen. Und er war auch erstmal so, wir hatten doch was anderes besprochen. So. Und dann auch da wieder neugierig zu sein. Okay, das hat sich jetzt durch die Geburt verändert. Das System hat sich verändert. Wie wollen wir uns organisieren? Wie wollen wir uns als Paar, als Eltern strukturieren? Wie ist unser Weg? Was für einen Support haben wir auch für die eine oder andere Seite? Ne? Und natürlich gibt es auch diesen Bereich, dass in vielen Momenten die Männer dann doch mehr Geld verdienen. Und es dann auch wieder so ist, dass sie in dem Bereich sind, dass sie das Geld verdienen, auch der ein oder andere frustriert ist. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber wenn ich das nicht machen würde, könnten wir so nicht leben.
So. Ja, klar. So, das muss man dann, ich meine, Familie ist halt auch eine ökonomische Einheit. Da muss man halt gucken, ja, wie kommt das Geld rein, das ich brauche zum Überleben? Das ist so wie vor tausenden Jahren eigentlich. Ne? Heute geht man nicht auf die Jagd, heute geht man eben ins Büro. Aber von der Sache her ist die Aufgabe dieselbe, irgendwas zu Futter ranzuschleppen, ne? Genau. für die Sippe. Also ich denke auch, das ist halt ein altes Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass man wirklich jetzt mal gucken muss, wie die Geschlechter rollen. Wir sind vielleicht noch nicht so weit. Ich finde, wir sind auch immer noch in einem sehr aufgeregten Modus, natürlich auch politisch teilweise gewollt von verschiedenen Seiten heraus. Aber wichtig ist, dass wir selber als Menschen, Stichwort Selbsthilfe, ne, sagen, so will ich es haben, so möchte ich gerne leben und gucke mal, dass ich das so hinkriege auf Augenhöhe mit meinem Partner.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, und bevor ich weiß, was ich will, muss ich ja erstmal wissen, irgendwie mir selber zuhören, was will ich denn nicht. Darüber finde ich heraus, was ich eigentlich wirklich will.
Kann man so machen. Da kann man zu dir kommen zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ne, weil da wäre ja wichtig, wie gesagt, die Basis wäre ja dann Frau sein, Mann sein. Ne? So, es gibt diese Frauenkreise, tolle Angebote und du machst eben sowas für Männer. Auf der Ebene, wenn man da die Basis natürlich irgendwo für sich erstmal gefunden hat, dann kann man vielleicht auch leichter Vater werden, was ja auch eine neue Herausforderung in jedem Fall ist.
Da möchte ich eine kleine Geschichte irgendwie zu erzählen. Ich habe ein virtuelles Feuer, einen Männerkreis. Wir sind 8 Männer im Moment aus 5 verschiedenen Ländern in Europa. Und der Jüngste wird jetzt Papa. Und dann hat er vor kurzem darüber berichtet, was sich so in der Beziehung verändert. Und es war herrlich, die anderen zu sehen. Ein großes Geschmunzel von, ja, und dann fängt die was an und dann lässt sie den Hammer einfach liegen. Oder dann fängt sie an, was zu kochen und dann lässt sie es einfach liegen. Und mittendrin hört sie einfach auf. Und bei den anderen waren halt alle schon Väter. Ich glaube, wir sind mit 8 Männern, es gibt 16 Kinder, großes Gelächter. Ja, was ist denn da los? Du, das ist so die Schwangerschaftsdemenz, großes Gelächter. Und von, hey, es tut mir total gut, dass ich darüber reden kann, dass sich da keiner mich beklugscheißt, bevormundet. Und ich höre, ach, kommen mir gleich die Tränen, ich bin nicht alleine damit, es ist normal. Es ist normal.
Ja.
So. Und dann von, hey, wie war das bei euch? Und dann sagt der eine oder andere was von, hey, das war total gut. Oder dann kriege ich halt in der WhatsApp-Gruppe mit, dass sie untereinander nochmal irgendwie unterstützen von, hey, das war so und dann hat mir das gut getan. Das war eine gute Idee und das war so. Und auch er von, hey, ich fühle mich nicht damit alleine. Ich fühle mich gehört, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gewertschätzt. Und ich kriege auch mit von, ich kann gerade mit dem Wandel, den sie auch hormonell als werdende Mutter durchmacht, ganz schlecht umgehen, weil ich werde unsicher. Mhm. Unsicher, ich kriege Angst. Aus Angst will ich manipulieren, so will ich nicht sein. Und wenn ich dann einen Raum habe, darüber zu reden, wie es mir geht, was ich erlebe, dann kann ich eine andere Handlungsweise an den Tag legen. Dann gebe ich auch wieder Raum, Sicherheit und Vertrauen aus mir heraus für die Partnerschaft. Großartig. Also das ist von meiner Vorstellung, was ich heute erlebe, somit ein Idealzustand, wie es funktionieren kann, dass ich in eine gesunde Vaterschaft, was für jeden Einzelnen es auch am Ende bedeutet, einsteigen kann und die Rolle dann auch ausfüllen kann.
So. Das ist ganz toll, dieses Angebot, was du machst, diesen Raum zu öffnen, weil das ist erstmal, finde ich, die Grundlage, dass man einen geschützten Raum schafft, sind wir wieder bei der Selbsthilfe, wo man einfach über seine Ängste, seine Beobachtungen, alles, was einen bewegt, reden kann. Ohne, wie du schon sagst, Bewertung. Weil häufig trauen sich die Männer da schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit oder mit dem Arbeitskollegen zu besprechen, da kommt ja gleich wieder die Keule und darf man nicht und so. Und es ist erstmal wichtig, darüber zu reden. Und dann kann man ja sortieren. Ja? Und also insofern dein Angebot, deine Arbeit ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, auch für die Gesellschaft. Mein lieber Thorsten, erzähl uns nochmal, was machst du gerade so? Wo kann man vielleicht auch mitmachen, wenn man jetzt hier unsere Folge hört? Wo kann man dich mal erleben?
Ich biete im Wedding Berlin-Mitte Angebote an, so Papa-Kind-Kochen einmal sonntags für Papas mit Kindern ab 3. Dann gibt's noch einen Väterkreis, um einfach zu gucken, was ändert sich in mir, in meiner Vaterschaft oder ich werde gerade Vater, ich brauche Unterstützung. Dann mache ich in unterschiedlichen Kontexten noch Einzelbegleitung und dann habe ich noch 2 virtuelle Feuer, wo einmal in der Woche Männer zusammenkommen und wir über das reden, was gerade für Thema ist. So. Manchmal ist es eine Arbeitssituation, einer zum Beispiel, der in einem Ausland lebt und eine Fremdsprache gelernt hat und dann in einen sehr einen Beruf eingegangen ist, wo eine ganz andere fachspezifische Frage ist, wo er Schwierigkeiten hat. Wie sortiere ich mich da? Oder der ein anderer, der also großes Thema Unterhalt nach der Trennung hatten wir ja vorhin auch im Vorgespräch schon. Wie finanzieren wir dann das ganze weitere Leben, so wo einfach Verbindung entsteht, wo Offenheit entsteht und Gehör findet und daraus Verbindung und ich mir auch individuelle Unterstützung in dem herausholen kann.
Und da findet man dich auf der Seite, wir werden es auch verlinken und da kann man dann gucken, welche Angebote du gerade hast. Papa-Kind-Kochen stelle ich mir auch spannend vor, wie läuft das? Da kommt man einfach zusammen, kocht ein Gericht zusammen in einer Küche oder wie läuft das?
Also es findet im Familienzentrum Nauener Platz statt. Die haben eine Küche, so eine Inselküche, dass die von beiden Seiten bedienbar ist. Wir haben das Familienzentrum alleine für uns, so ein Sonntag, Vormittag, Mittag, wo die Kinder auch spielen können, wo sie auch mitkochen können. Die Väter kochen meistens am Ende ein Stück weit mit den Kindern zusammen. Die Plätze sind, wir haben nicht so viele Plätze, 6 Plätze haben wir für Papas, aber eigentlich ist es immer voll. Jetzt nächsten Sonntag sind es 8 Papas und 11 Kinder, weil es einfach angenommen wird, wo wir als Eltern oder als Väter zusammenkommen können und kochen. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wie das Papa-Kind-Kochen läuft. Also ich komme einfach hin und alle kochen zusammen in einer großen Küche. Dasselbe Gericht meinte ich nur. Das kann mich ein bisschen chaotisch vorstellen. Also
spannenderweise ist das
man kann spannend nennen, ja.
Unfassbar ruhig, ausgelassen. und verbunden. Ich habe einen Papa war jetzt am Freitag bei einem anderen Kochangebot da und hat gesagt, es ist unfassbar laut. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber wenn wir bei dir kochen, es ist total ruhig. Also es gibt immer so eine Art Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Nachspeise gibt es meistens Obst, weil das können die Kinder super schneiden. Kann man richtig mit Quark rummatschen und rumschmieren und hier. Da ist es nicht so wichtig, ob jetzt aus der Orange da noch irgendwie ein Kern drin ist. Das ist wurscht. Ja, dann kann man unterwegs ein bisschen was essen, ist ein bisschen gesund, verkauft so. Und es ist egal, wie es jetzt geschnitten ist, ob die Trauben so oder so geschnitten ist, ist völlig wurscht so. Klar. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, hey, man wäscht es und man schneidet es, da sind Kerne drin und so. Und das andere, das ist dann schon so, dass wir das so ein bisschen aufsetzen, dass das so ausgewogen ist, so von der Ernährung her und auch für die Kinder kompatibel ist. Ein Dreijähriger, der kann halt irgendwie manche Sachen nicht so gut, dafür kann der andere Sachen so gut. Und das irgendwie so ist, was auch in Anführungsstrichen die Kinder mögen. Wir haben mal Pizza gemacht. Das war an sich vom Prozess her gut, aber das hat mit dem Backen, dass wir on time alle dann zusammenkommen als großes Mahl, das hat nicht so funktioniert. Die letzte Nudelfanne mit dem Salat und dem Nachspeise, das hat super funktioniert. Okay. So, also wir probieren uns da auch aus, was funktioniert, auch ein bisschen der Jahreszeit angepasst. So.
Ja, sehr gut, also saisonal, regional, ne, gesund. Nee, ich habe nur mir vorgestellt, wenn jetzt so 8 Väter und 8 Kinder zusammenkommen in so einer Kochinsel und ich weiß gar nicht, die kochen dann alle einen großen Topf. Ne? Man macht ja jetzt nicht 8 Einzelgerichte. Oder? Es gibt doch dann ein gemeinsames Essen, nehme ich an, oder?
Nein, das will mich doch viel zu sehr stressen. Ich mache es doch so einfach. Also so
einzeln?
Genau, also der Nachtisch zum Beispiel findet im Vorraum statt. Da ist irgendwie das normalerweise das offizielle Café. Da ist ein Platz hergerichtet, wo dann die Kinder schneiden können und irgendwie auch mal was pürieren können. Und in der Küche wird dann gekocht und da gibt es dann, glaube ich, 4 Herde und da werden dann einzelne Sachen gekocht. Und wenn dann Nudeln gekocht wird, dann wird halt in 2 Töpfen Nudeln gekocht.
Wichtig ist die Gemeinschaft, Spaß und Freude. Väter machen was mit den Kindern zusammen und am Ende wird idealerweise zusammen gegessen. Also besser geht es nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du da immer gut ausgebucht bist bei solchen Angeboten.
Und dann kommt noch das hinzu, was du auch selber vorhin gesagt hast oder wir über uns auch wieder festgestellt haben. Wir Männer tun gerne etwas, um dann darüber zu reden, wie es uns geht.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Und das funktioniert. Das ist super spannend.
Über die Hand zum Herz.
Es ist nicht meine Sozialisation, ich bin nicht so. Von daher war das für mich total überraschend. Natürlich, das funktioniert ja für die so. Ah ja, ist ja völlig logisch.
Ja, vielleicht ist es so. Also deswegen ist es ein guter Weg. Und ich nehme mal an, wenn du das erweitern würdest, Stichwort jetzt Klettern, Sport machen, Wandern, ja, auch so ein Klassiker, würde auch vielleicht funktionieren. Aber mal sehen, was du dir daraus einfallen lässt. Also man kann auf deiner Homepage ja schauen, was du alles machst. Du gibst ja auch Vorträge. Hast ja gesprochen von den Männerkreisen. Da kann man auch hinkommen mit Anmeldung oder ohne, oder?
Der Väterkreis ist ohne Anmeldung.
Okay, also einfach mal dazu stoßen auf das virtuelle Lagerfeuer. Ist bestimmt eine tolle Sache, um einfach mal aus sich herauszugehen und sich in einem geschützten Raum auszutauschen, eben mit gleich Betroffenen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und man kann auch ein Coaching bei dir buchen, wenn man will. Aber das muss man dann einzeln mit dir besprechen.
Ganz genau.
Und du hast uns ja schon ein bisschen mitgenommen, du hast 2 Kinder. Tochter ist älter, der Sohn, ihr habt euch ja auch getrennt, du hast die Familie dann verlassen. Frage zum Schluss, was würdest du gerne anders machen als Vater?
Was ich gerne anders machen würde, wenn ich rückwirkend auf meine ich glaube, dann wäre ein wichtiger Aspekt gewesen, dass ich mich vorher um meine Drogensucht irgendwie kümmere. Dass ich nicht versuche, alles gleichzeitig zu machen. Also Ehe führen, Familie finanzieren und irgendwie clean werden. Ich glaube, das war eine Nummer zu groß. Es musste erst clean werden sein mit der gesamten Aufarbeitung aus der Sozialisation, aus der ich gekommen bin, um dann erwachsen zu werden. Aber wahrscheinlich ist es auch die Transformation, die wir alle durchlaufen müssen, ne? Die obligatorische Heldenreise.
Ja. Und jeder hat seinen Weg, finde ich. Es gab Gründe. Wir haben die Folge, kann man sich anhören, auch nochmal zu deiner Drogensucht. Haben wir eine extra Folge schon mal gemacht vor 2 Jahren. Da bist du den Weg gegangen, sehr mutig und stark, so wie du jetzt vor uns sitzt. Aber das war dein Weg und den musstest du auch so gehen.
Ja. Und das sind ja die Dinge, die man im Laufe des Lebens irgendwie lernen muss. Wenn ich links abbiege, kann das für rechts ganz andere Konsequenzen bedeuten.
Genau.
Ohne jetzt an dieser Stelle zu tief da einzusteigen.
Aber im Grunde würdest du an der Kommunikation nochmal was feilen? Also jetzt nicht an dem Tatbestand, dass du gegangen bist, aber würdest du da nochmal sagen, da hätte ich aus der heutigen Sicht, mit der heutigen Weisheit vielleicht etwas anders gemacht damals?
Ich glaube, wir haben das alles so entschieden, bewusst, unterbewusst, wie wir entscheiden mussten, um die Menschen zu werden, die wir heute sind. So, ich mache mir wenig Gedanken darüber, hätte ich, wenn und aber. Dafür finde ich mein Leben ehrlicherweise heute auch oft zu gut.
Vielleicht auch nicht schlecht, dass man nicht hadert und sagt, ach, verpasste Chancen, sondern du sagst eher, ich bin da mit mir im Reinen, ich musste das so machen, aber ich bin jetzt da.
Ich finde das super. Ich habe irgendwie ein cooles Leben. Ich mag das, was ich tue. Ich habe in vielen Dingen eine emotionale Freiheit, von der ich früher nie geträumt habe, dass ich die jemals erreiche. So. Und bin, ich bin irgendwie in meiner Art und Weise dem Leben oder Gott gegenüber auch dankbar, dass ich diese Chance nochmal bekommen habe. Manch einer ist irgendwie, hat es nicht geschafft, aus der Drogengeschichte rauszusteigen. Gibt es ja auch genügend, ne?
Du hast es geschafft, Thorsten, bist wieder hier bei uns und hast dich jetzt als Männer, als Vätercoach, auch wenn ich es mal so nennen darf, auch positioniert, machst tolle Angebote und eine tolle und wertvolle Arbeit. Und insofern danken wir dir, dass du den Weg so gegangen bist und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Oliver, für die Einladung.
Gerne, immer wieder. Ja, das war also unsere Folge. Diesmal haben wir uns mal über die Väter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung gekümmert. Das alles hier im Sommer. Wir gehen danach in eine kleine Pause, sind dann ab August wieder für euch da. Und gerade der Sommer und die Ferienzeit sind ja auch immer eine schöne Zeit und Gelegenheit, vielleicht, dass der eine oder andere Vater sich mal sein Kind oder die Kinder schnappt und einfach mal rausfährt, einen coolen Urlaub macht und gerade so diese Väter-Dinge tut. Vielleicht mal mit dem Kanu richtig paddeln oder zu wandern oder einfach mal mit den Kindern Zeit zu verbringen. Das ist ganz wichtig, dass man diese emotionale Nähe hat. Also das wünschen wir euch und wir freuen euch, wenn ihr dann wieder ab August uns einschaltet und habt eine schöne Sommerzeit. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt das Help FM Team, sagt Oliver Geldener. Bis bald.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.